Liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, wir haben heute Abend das Thema Alt und Jung in der Gemeinde. Und ich freue mich auch, dass ältere und jüngere Geschwister und Gäste unter uns sind heute. Herzlich willkommen. Ich möchte mit uns lesen das Kapitel Titusbrief, Kapitel 2. Wir können aufschlagen den Titusbrief, da Kapitel 2. Es kommt nach den Timotheusbriefen. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, Folgendes. Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren. Und sie sollen die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Heilands Ehre machen in allen Stücken. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Soweit das Kapitel Titus 2. Wir haben schon gebetet und wollen deshalb gleich mit der Auslegung beginnen. Ich habe dieses Kapitel überschrieben, man könnte auch andere Überschriften natürlich hier gebrauchen, aber schwerpunktmäßig mit dem Titel Alt und Jung in der Gemeinde. In der Welt wird die Kluft zwischen den Generationen immer größer. Alte und junge Menschen verstehen sich kaum noch. Es ist ein Unterschied, die Geburtsjahrzehnte, wo man geboren ist, ich bin in den 50er Jahren geboren, das war eine ganz andere Welt, als die Kinder erleben, die heutzutage geboren werden oder auch die Jugendlichen. Es gab in meiner Zeit zum Beispiel noch keine Handys, es gab keine Computer in Massenproduktion, das war gerade so erfunden nach dem Krieg, glaube ich. Es gab noch nicht diese virtuelle Welt, es gab im Fernsehen nur ein einziges Programm, heute gibt es über 1000, habe ich mir sagen lassen, wir selber haben keinen Fernseher. Es ist also eine ungeheure Flut heute an Einflüssen, die auf die Menschen einströmen, ob jung oder alt. Aber aufgewachsen ist man früher ganz anders als heute. Ich bin jetzt mit dem Zug hergefahren, wie ich es meistens mache. Da kam ich in Abteil, da waren fast alle Jugendliche, fast jeder hatte ein Handy in der Hand. Es ist gar nicht mehr möglich, Gespräche zu führen von Mensch zu Mensch. Also die Prägung ist ziemlich unterschiedlich, aber auch bei Älteren nimmt das zu. Und natürlich auch die Musikfrage, nicht? Ist ein ewiges Diskussionsthema zwischen Jung und Alt. Und wir haben ja auch das Problem der Rock-, Pop- und Technomusik. Die Frage, ob die geistlich vertretbar ist oder nicht, spaltet ja ganze Gemeinden. Ich denke aber, dass es keine Generationenfrage ist, sondern dass es eine Frage der Wurzeln ist, wo diese Musik herkommt. Das kann ich jetzt aber nicht weiter ausführen. Dann auch die Frage der Kleidung und der ganzen Lebenseinstellung ist ziemlich unterschiedlich zwischen den Generationen. In der Welt wird die Kluft immer größer, aber wie ist es in der Gemeinde? Ist es da auch so, dass die Jugend nur für sich ist und dass die mittlere Generation für sich ist, die Kinder haben für sich sind und die älteren, vielleicht schon verwitweten Seniorinnen und Senioren auch nur für sich sind? Ich weiß nicht, prüft selber, ist eure Gemeinde so? Oder gibt es auch zwischen den Generationen noch Kontakte, Austausch, Dialog, Liebe? In einer gesunden Gemeinde sollte es so sein, dass da keine Kluft besteht zwischen den Generationen. In der Bibel lesen wir, es ist ein Herr, ein Geist, ein Glaube, eine Taufe, eine Einheit auch in der Gemeinde, weil es der gleiche Herr ist, der in den Herzen wohnt oder wohnen sollte. Wenn keine Liebe ist zwischen den Menschen und auch zwischen den Generationen der Gemeinde, muss man sich fragen, ob wirklich Jesus in den Herzen wohnt. In Galater 3, Vers 28 steht zu lesen, da ist weder Jude noch Grieche, weder Knecht noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Ich möchte das Wort Gottes nichts hinzufügen, aber doch könnte man sich jetzt hinzudenken, dass da es nicht nur heißt, weder Jude noch Grieche, Knecht noch Freier, Mann und Frau, sondern auch weder alt noch jung. Wäre an sich logisch, wenn man jetzt das weiterdenkt, an anderen Stellen wird es auch deutlich, dass also der Herr alle verbindet, ob es Christen sind aus dem Juden oder aus den Nationen, ob es Knechte oder Freie sind, wenn Jesus in ihnen wohnt, ist der Zaun abgebrochen, der Zaun der Feindschaft, wie auch im Epheserbrief Kapitel 2 steht. Auch zwischen Mann und Frau, es werden die schöpfungsmäßigen Unterschiede nicht aufgehoben. Das darf man nicht verwechseln. Die Schöpfungsordnung bleibt erhalten. Aber durch die Erlösungsordnung in Jesus Christus ist dieser Unterschied insofern beseitigt, dass Jesus für beide gestorben ist, ob Mann oder Frau. Aber Mann bleibt Mann und Frau bleibt Frau. Deshalb können wir die Geschlechtsunterschiede nicht ausmerzen, wie es die heutige Gender-Ideologie versucht. Das ist ein Frevel. Aber in Jesus ist die Einheit da. Nicht was die Schöpfungsfrage angeht, aber in der Erlösung. Und so auch zwischen Alt und Jung. Alte Menschen bleiben alt, die werden nicht jünger. Die Jüngeren allerdings werden irgendwann auch älter, das sollte jeder junge Mensch bedenken. Und wie geht es dann mir? Und sich auch fragen, wie gehe ich mit den älteren Menschen in meiner Gemeinde um? Und haben vielleicht auch Ältere eine Scheu, auf die Jungen zuzugehen? Es sollte auch nicht sein. Und das werden wir ja gleich noch aus dem Titusbrief hören. Bevor ich Vers für Vers auf Titus 2 eingehe, möchte ich noch einige kleine Begebenheiten, einige Geschichten hier uns zum Nachdenken weitergeben. Und zwar wird erzählt von einem Pastor, der in eine neue Gemeinde kam, wo sich bald allerlei frisches Leben einstellte und fröhliches Wirken bei Jung und Alt. Eine lebendige Gemeinde und es war eine Lust und Freude für ihn, dort zu wirken. Aber als er eine Zeit lang dort war, wurde dieses geistliche, pulsierende Leben immer schwächer. Je mehr er sich anstrengte, selber sich anstrengte und ins Zeug legte und arbeitete, umso schneller schien es rückwärts zu gehen in der Gemeinde. Und dann hatte er eines Abends, als er tief bekümmert zu Bett ging, einen bösen Traum. Da wurde ihm dann aber klar, was das Problem war. Er träumte Folgendes. Ihm war, als befähle ihm Gott mit seiner Gemeinde, einen schweren Wagen auf einen hohen Berg hochzuziehen. Einen schweren Wagen auf einen Berg zu ziehen. Schnell griff er, der Pastor, die Deichsel und alle Gemeindeglieder schoben nach, damit dieser Wagen sich gut bewegte. Und so ging es also rüstig und schnell vorwärts. Aber nach einiger Zeit, so langsam ging es immer schwerer. Immer schwerer. Er war vorne an der Deichsel, die Gemeindeglieder hatten hinten geschoben, er war an der Deichsel, er sah nicht hinter den Wagen, aber er merkte, es ging plötzlich immer schwerer. Und dann stand der Wagen irgendwann still und ging nicht mehr weiter den Berg hoch. Da schaute der Pfarrer sich um und sah, dass alle seine Gemeindeglieder im Wagen saßen und sich ziehen ließen. Seht ihr, das Ein-Mann-System ist das in den Kirchen. Das sind nicht die Gaben, die verteilt sind, sondern es ist ein Ein-Mann-System. Ich habe das gesagt, auch wegen der Frage der Gemeinschaft in der Gemeinde. Ist es eine Dienstgemeinschaft oder ist es ein Ein-Mann-Betrieb, heute auch oft leider ein Frau-Betrieb, wo es sogenannte Pastorinnen gibt, was ja völlig unbiblisch ist. Aber auch das wird gemacht. Und je mehr dann einer alles machen will, umso mehr frustriert er die anderen und dann machen die gar nichts mehr. Und dann bleibt alles an ihm hängen und dann bleibt alles stehen und liegen, geht nicht mehr weiter. Eine Warnung vor einem Ein-Mann-Betrieb, ein Aufruf zur fröhlichen Dienstgemeinschaft in der Gemeinde. Ein anderes Bild in der Postkutsche. Früher gab es ja Postkutschen, die wurden von Pferden gezogen. Da gab es früher drei Klassen, war also so, drei Klassen. Im Zug halt gibt es ja zwei Klassen, nicht? Aber in der Postkutsche gab es drei Klassen. Erste Klasse fuhr, der konnte immer sitzen bleiben, auch wenn die Pferde nicht weiter konnten. Also erste Klasse, musste man viel zahlen, der musste dann nicht aussteigen, blieb einfach sitzen. Zweite Klasse, der musste aussteigen, wenn es den Pferden zu schwer wurde. Aber er musste dann halt hinterherlaufen und andere machten dann die Arbeit, aber einfach aussteigen. Und dritte Klasse, der musste nicht nur aussteigen, sondern auch schieben helfen. Der dritte Klasse fuhr. Das war eine sehr sinnvolle Regelung. Und so ähnlich ist es manchmal in Gemeinden, da gibt es auch drei Klassen. Prüft euch selber, zu welcher Klasse ihr, liebe Geschwister oder auch ich, gehören. Viele fahren erster Klasse in der Gemeinde, die rühren keinen Finger. Ne? Die müssen auch nicht aussteigen, auch nicht schieben, die machen gar nichts. Die konsumieren, haben ihr frommes Plätzchen und das genügt ihnen. Andere fahren zweite Klasse. Die sehen genau, wie der Karren läuft, packen aber nicht zu. Sie haben ihre Auffassungen, erteilen vielleicht gute Ratschläge, aber sie packen selber nicht mit an. Das sind dann die Besserwisser. Es gibt sie auch bekanntlich in Gemeinden manchmal. Aber selber was machen und sich selber dann kritisieren lassen, das kommt nicht in Frage. Gehört auch zum Thema Alt und Jung in der Gemeinde. Die Besserwisser sind nicht immer nur die Eltern, können auch Jüngere sein, ja, je nachdem. Und für uns aber, hoffe ich, alle kommt nur die dritte Klasse in Frage. Was war das? Man steigt nicht nur aus, sondern schiebt auch, damit der Wagen nicht stecken bleibt. Nicht nur ein Plätzchen in der Sonne oder in der Kirche zu haben, sondern selber mit anpacken, seine Gaben entdecken und einbringen, konstruktiv. Und bevor ich jetzt auf die Vers-für-Vers-Auslegung komme, noch eine Todesanzeige aus einem Gemeindebrief, die mir auch kürzlich in die Hände gefallen ist. Das ist natürlich eine fingierte Anzeige, ihr werdet es gleich merken, wenn ihr den ersten Satz hört. Und zwar war es folgendermaßen formuliert. Die Nachricht vom Tod unseres Bruders jemand anders, eines der wertvollsten Mitglieder unserer Gemeinde, hat uns alle erschüttert. Wie hieß der? Jemand anders. Vorname jemand, Nachname anders. Bruder Anders hinterlässt eine Lücke, die sich nur schwer wird füllen lassen. Jemand anders hat unserer Gemeinde seit vielen Jahren angehört und er hat weit mehr geleistet, als man normalerweise von einem Menschen erwarten kann. Wenn etwas erledigt werden musste, wenn Hilfe nötig war oder man einen Zuhörer brauchte, wie oft hieß es einstimmig, das soll jemand anders machen. Gerade wenn Freiwillige gesucht wurden, so war es selbstverständlich, dass er sich zur Verfügung stellte. Jemand anders war ein wunderbarer Mensch, manchmal fast ein Übermensch. Aber ein Einzelner kann nicht alles tun, um die Wahrheit zu sagen, man erwartete zu viel von jemand anders. Also immer groß geschrieben, jemand anders. Ne? Aber ich denke, ich muss nicht erklären, was damit gemeint ist. Gemeinschaft in der Gemeinde, alt und jung in der Gemeinde. Und das ist jetzt auch der Schwerpunkt von Titus Kapitel 2. Jetzt wollen wir also hier sehen, was Apostel Paulus schreibt. Vers 1, du aber rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. In Kapitel 1 im Zusammenhang ging es ja darum, dass Irrlehrer in die Gemeinden eindringen und die Gemeinde verführen. Ich habe gestern Abend das ausgelegt. Aber hier nun der Kontrast, du aber, er soll die gesunde Lehre bringen, er soll auch ermahnen, er soll Schuld aufdecken, er soll korrigieren, zurechtweisen, mutig vorangehen und er soll nicht schweigen, es heißt, du aber rede. Wie oft sind wir feige und widerstehen nicht den Irrlehren. Stellt euch vor, es kommt jetzt ein Gastprediger in eure Gemeinde und der sagt plötzlich etwas total Unbiblisches. Was macht ihr da? Wie geht man damit um? Nun, höflich ist es erstmal zu schweigen, aber ihn dann nachher zur Rede zu stellen, wenn Gottesdienst ist. Und es dann vielleicht nächsten Gottesdienst vornehm klarzustellen. Manchmal gab es auch schon Fälle, wo dann jemand aufgestanden ist und gesagt hat, nein, das ist nicht richtig. Das kann dann ein bisschen problematisch sein, unhöflich. Manchmal ist es aber auch unvermeidbar, wenn die Sache doch zu gravierend ist. Gut ist es, wenn jemand die Gemeindeleitung hat und dass der dann in einer sachlichen und feinen Weise, ohne jetzt zu verletzen, die Sache klarstellt. Das ist, denke ich, die beste Lösung. Ja, wenn jemand die Leitung hat und merkt, da war es in der Predigt nicht in Ordnung, dass man sagt, der Bruder hat gut gepredigt, aber dieser eine Punkt, ja, da möchte man doch von der Bibel das hinterfragen. Also wir sollen nicht schweigen zur Irrlehre. Wir müssen das zurechtbringen und zurecht darstellen, wie es richtig ist. Du aber rede, wie es sich ziemt nach der heilsamen Lehre. Und jetzt kommen hier verschiedene Generationen. Das ist interessant, ja, wie das Wort Gottes hier aufgeteilt wird nach den einzelnen Zielgruppen. Alte Männer, alte Frauen, heute sagt man ja Senioren und Seniorinnen. Es will ja keiner alt sein. Ab wann ist man denn alt? Manche sagen, so alt, wie man sich fühlt. Ja. Ich fühle mich manchmal wie 80, manchmal wie 20. Es hängt sehr von der Konstitution ab, wie ich gerade dran bin. Zurzeit bin ich wieder gesund, da fühle ich mich wieder wie 20. Aber ich kann schon morgen wieder krank sein, wieder 80. Aber normalerweise sagt man, dass man so vielleicht so ab 60 schon etwas älter ist. Ich will jetzt niemand zu nahe treten. Ja, ich sehe mich auch nicht mehr als Jugendlichen mit über 50. Man muss da einfach nüchtern und sachlich die Dinge sehen. So also hier die alten Männer, dann die alten Frauen und dann werden angesprochen die jungen Frauen und dann die jungen Männer. Die Definition im Altertum, als dieser Brief geschrieben wurde, war also schon spätestens ab 60, dass man dann zu den Älteren gehörte. Jetzt also die alten Männer, den Senioren sage, und jetzt kommen Kriterien, wie sie sein sollten in der Gemeinde. Dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Ganz kurz jeweils dazu. Sie sollen nüchtern sein. Das ist zunächst einmal auch auf Alkohol bezogen, wenn man es wörtlich übersetzt. Also nicht besoffen. Entschuldigung. Sie sollen also keine Alkoholiker sein. Das ist ein schlechtes Vorbild, wenn die Älteren dem Wein oder irgendwelchen anderen Alkoholiker verfallen sind. Man kann es auch weiter ausdehnen, sie sollen frei sein von irgendwelcher Art von Zucht, von Bindung. Ein freier Christenmensch und Herr über alle Dinge, wie Martin Luther sagen würde. Und also nicht gebunden an Züchte. Nüchtern heißt aber auch einen klaren Kopf haben, wenn es um Urteile geht, um Ratschläge, dass man sich nicht von Schwärmerei, von irgendwelchen extrem charismatischen, schwärmerischen Lehren in Beschlag nehmen lässt, sondern von der Bibel her, vom Wort Gottes her, alles prüft, unter Gebet, auch nicht vorschnell spricht, besonnen kommt auch noch gleich. Also ein älterer Mann sollte jemand sein, der eine gewisse Weisheit und Ruhe und Besonnenheit, Nüchternheit, Ehrbarkeit ausstrahlt. Alles das ist hier genannt. Ehrbar steht auch hier, er sollte einen guten Ruf haben, auch draußen, sowie auch die Ältesten. Älteste sollten ja auch keine zu jungen Männer sein, sondern Erfahrene im Glauben, auch kein Neuling, heißt es in Timotheusbriefen. Und aber auch hier so auch ältere Männer. Nicht jeder ältere Mann kann ein Ältester sein, da gehören verschiedene Kennzeichen noch zusätzlich dazu. Aber hier ältere Brüder, man sollte sie ernst nehmen können. Sie sollen also auch Ehrbarkeit, Nüchternheit ausstrahlen. Sie sollen besonnen sein, keine Heißsporne, keine Leute, die sich von ihren Emotionen oder Trieben leiten lassen, sondern die gelernt haben, geduldig zu sein und gesund im Glauben, in der Liebe, wie es hier steht. Gesund im Glauben heißt, dass man keine Irrlehre vertritt, sondern allein den biblischen Glauben, wie er in der Bibel ganz klar überliefert ist. Auch gesund in der Liebe. Damit ist nicht die weltliche Art von Liebe gemeint, sondern die Liebe Gottes, die wir weitergeben dürfen. Auch durch seelsorgerliche Zuwendung zu Jüngeren, dass man auch ihnen wirklich biblisch fundierte Ratschläge gibt, wenn sie Fragen haben. Zum Beispiel, wen soll ich heiraten, welchen Beruf soll ich ergreifen, soll ich diese Ausbildung oder jene machen. Da können dann ältere Brüder auch Jüngeren raten, auch aus ihrer Lebenserfahrung, aus ihrer Erfahrung mit dem Herrn. Das ist alles dann eine sehr schöne Sache, wenn hier die Älteren auch den Jüngeren beistehen, damit die Jüngeren eben nicht alle Fehler wiederholen, die wir Älteren vielleicht schon durchgemacht haben. Ich empfehle zum Beispiel auch jeder Gemeinde, bevor jemand heiratet, vorher die Eheberatung zu machen und nicht nachher, damit man nicht in eine falsche Beziehung hineingelangt, zum Beispiel mit Ungläubigen oder wie auch immer. Ja, dass da manches vermieden werden kann, was vielleicht Ältere auch schon früher falsch gemacht haben. Die Jugend muss ja nicht jeden Fehler oder jede Sünde wiederholen, die vielleicht uns Älteren geschehen ist. Also deshalb möchte ich auch die jüngeren Menschen auffordern, wendet euch vertrauensvoll an Ältere, an gestandene Brüder, die einen guten Ruf in der Gemeinde haben. Dann steht hier, desgleichen auch den alten Frauen sage, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Es gibt leider törichte alte Menschen bei den Männern und bei den Frauen, die nicht heilig sind, sondern der Welt zugewandt, die auf den Tanzboden gehen, die weltlichen Vergnügungen suchen, nicht im Hause des Herrn weilen, die auch nicht annehmen wollen, dass sie alt sind, die dann immer dickeres Make-up auftragen müssen. Das gibt es nicht nur bei Frauen übrigens, auch bei Männern, habe ich mir sagen lassen. Man will das Alter gar nicht ernst nehmen, lässt sich da noch die Haare färben, auch wenn man vielleicht schon 80 ist oder wie auch immer. Ja, in der Bibel steht aber, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Das ist an sich eine Ehre, wenn jemand ein graues Haupt hat, wenn er dieses Alter erreicht hat. Und man muss das doch nicht verbergen. Nun ja, aber ich will da niemand zu nahe treten. Jedenfalls, man soll wirklich weise sein, auch heilig, dem Herrn gehörig, abgesondert von der Sünde. Und dann werden auch die Jüngeren gerne den Rat der Älteren suchen, wenn sie sehen, das sind Menschen, die wirklich mit Jesus wandeln, die nicht an die Welt gebunden sind. Und jetzt die alten Frauen. Es ist interessant, welche Schwerpunkte hier vom Wort Gottes gesetzt werden, bei den einzelnen Geschlechtern. Bei den Männern hieß es nüchtern, ehrbar, besonnen, gesund, im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Bei den Frauen steht jetzt, und das sind wohl die besonderen Angriffsfeinde Satans auch bei den einzelnen Geschlechtern. Bei den Frauen steht, den alten Frauen sage, dass sich verhaltensmäßig für Heilige ziemt. Und es kommen die Beispiele. Sie sollen nicht verleumderisch sein und nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren, die jüngeren Frauen lehren. Also hier ist wohl eine besondere Gefahr. Erstens die Tratsch- und Klatschsucht. Bei Frauen vielleicht noch stärker als bei Männern. Es gibt aber auch bei Männern diese Sünde natürlich. Nicht verleumderisch, im Griechen steht hier das Wort Diabolo, wo auch Diabolos herkommt, der Teufel, der Verdreher, der Durcheinanderbringer, der durch üble Nachrede, durch böswillige Unterstellungen Zwietracht sät, Beziehungen auseinanderbringt, Atmosphäre vergiftet. Das sollen die alten Frauen nicht machen. Sie sollen wirkliche Seelsorgerinnen sein für jüngere Frauen. Sie sollen Dinge nicht hinaustragen, die sie vielleicht auch seelsorgerlich gehört haben, sollen nicht verleumden, sondern das für sich behalten und beten, so wie die Hanna und andere Prophetinnen, die im Tempel waren und dem Herrn dienten. Also eine ganz klare Warnung vor der Sünde der Zunge steht hier. Nicht verleumderisch, nicht ein Durcheinanderbringen in die Gemeinde durch Hin- und Herreden von vielleicht auch Seelsorgegeheimnissen. Und dann steht, sie sollen nicht dem Trunk ergeben sein. Nüchtern stand ja auch bei den Männern und auch bei den Frauen, nicht dem Trunk ergeben, dem Wein, dem Alkohol, irgendwelchen Süchten. Oft sind ja alte Frauen auch verwitwet, weil die Männer in der Regel etwas früher sterben. Ist ja leider so, auch biologisch. Es gibt also mehr Witwen als Witwer, das wissen wir ja auch. Und in der Einsamkeit des Alters suchen dann manche ihre Zuflucht vielleicht auch zu Alkohol oder irgendwelchen Süchten, Tabletten oder Süßigkeiten oder was auch immer. Aber der Christ soll sich frei halten von irgendwelchen Dingen, die ihn versklaven. Und wer dem Trunk ergeben ist, der ist natürlich auch nicht mehr nüchtern, kann kein geistliches Urteil treffen, sondern sein Verstand wird vernebelt und es ist kein Mensch mehr, bei dem man Rat suchen kann, der auch kein Vorbild mehr ist. Nein, wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, der sollte nicht vom Alkoholgeist oder anderen Geistern sich treiben lassen. Die alten Frauen sollen genauso wie die alten Männer Vorbilder sein, was Mission angeht, anstatt Tratschsucht, Klatschsucht und Alkoholsucht und ähnliches. Und nun aber positiv, sie sollen Gutes lehren, sie sollen Lehrerinnen des Guten sein. Es gibt auch ein Buch, meine Frau hat es auch vor kurzem gelesen, Lehrerinnen des Guten, ein wunderbares Buch, wo vieles drinsteht, wie auch ältere Schwestern dem Herrn dienen können, indem sie das, was sie vielleicht in einem langen Glaubensleben mit Jesus geschenkt bekommen haben, weitergeben an die nächsten Generationen, an ihre Kinder und Enkel. Man weiß ja auch, dass in Russland, als die Männer verfolgt und eingesperrt wurden, viel durch die Großmütter weitergegeben wurde geistlich, an die Enkelkinder, auch an die Kinder, und dass so der Glaube erhalten geblieben ist in vielen Gemeinden. Lehrerinnen des Guten sollen sie sein. Und welche Verantwortung, auch welche Chance zur Mission haben Frauen gegenüber ihren Kindern, wo sie ja doch die Hauptansprechpersonen in der Regel sind. Gerade die Mütter erziehen ja hauptsächlich die Kinder, natürlich sollen auch die Väter sich nicht außen vor halten, aber doch ist es in aller Regel die erste Bezugsperson, gerade bei kleineren Kindern, die Mutter. Und welche Aufgabe, das werden wir auch gleich hören, ist das, das weiterzugeben, auch durch die Großmütter an die Enkelkinder. Und nun sollen ja die alten Frauen, also die Großmütter, Gutes lehren, und jetzt heißt es in Vers 4, und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben. Schön, dass wir jetzt gerade auch so viele Kinderstimmen draußen hören. Ja, das ist immer eine Illustration auch von der Predigt. Sie sollen ihre Männer lieben. In Epheser 5 steht ja, dass die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen sollen im Herrn und die Männer ihre Frauen lieben. Aber hier steht es auch, dass die Frauen ihre Männer lieben sollen. Es ist natürlich ganz klar, dass die Liebe gegenseitig sein sollte. Unterordnung hängt ja auch mit Liebe zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und der Mann ist das Haupt der Frau. Der Mann spiegelt Christus wider, deshalb bedeckt er auch sein Haupt nicht, weil Christus unsichtbar ist. Und die Frau hat ihr sichtbares Haupt im Mann, deshalb bedeckt sie ihr Haupt beim Gebet, ja, weil sie auch das sichtbare Haupt des Mannes hat. So wird es auch in Epheser 5 begründet. Wir haben es auch vom Bruder Friedbert ja schon ausführlicher gehört diese Tage. Also die jungen Frauen, sie sollen von den älteren Frauen gelehrt werden, ihre Männer zu lieben. Natürlich ihre eigenen Männer, ist ganz klar, das muss ich nicht erklären, denke ich. Nur ihre eigenen Männer mit dieser hingebungsvollen Liebe und Treue, die der Herr ermöglicht. Und sie sollen auch ihre Kinder lieben. Warum muss das ausdrücklich hier gesagt werden? Es gibt leider auch Rabenmütter und auch Rabenväter, die ihre Kinder verstoßen. Es gibt schlimme Geschichten und Ereignisse heutzutage, wo Eltern ihre Kinder sogar weggeben. Ich will jetzt gar nicht von der Abtreibung reden, ist auch ein himmelschreiendes Unrecht, was in unserem Land geschieht, hunderttausendefach jedes Jahr. Schrecklich, ja, ist keine Liebe mehr da zu den Kindern, ob ungeboren oder auch oftmals geboren. Immerhin besser, wenn sie die Kinder zur Welt bringen und dann in eine Kinderklappe tun, als wenn sie sie noch töten. Ja. Aber trotzdem, was ist das heute für eine Gesellschaft, die das wertvollste Gut, was der Herr uns schenkt, nämlich die Fruchtbarkeit im Mutterleib, die das einfach wegstößt. Sie sollen ihre Kinder lieben. Und jetzt haben wir ja diese perverse Politik, wo man den Leuten einredet, ihr müsst so früh wie möglich die Kinder aus dem Haus schaffen und in die Kindertagesstätten, in die Kinderkrippen tun, damit sie ja in das staatliche Kollektiv hineingebunden werden und nicht mehr die elterliche Liebe und die geistliche Prägung in einem christlichen Elternhaus erfahren sollen. Eine endzeitliche Situation. Wir kommen im Grunde wieder in den Sozialismus, wo man das auch schon getan hat, viele Jahrzehnte, die Kinder möglichst früh den Eltern wegnehmen, damit sie unter den Einfluss eines dann wahrscheinlich irgendwann sozialistischen Staates kommen und mit einer ganz falschen Lehre geimpft werden. Jedenfalls weg von Gottes Wort, weg von der Bibel und hin zur Herrschaft des Menschen über den Menschen, aber nicht mehr die Herrschaft Gottes. Nein, das sollen wir nicht mitmachen. Dieser emanzipatorische und antiautoritäre Zeitgeist verdirbt unsere Kinder. Und nachdem es die 68er Studentenrevolutionäre, die Neomarxisten, nicht geschafft haben, die Arbeiter zum Aufstand zu bringen, da gibt es ja heutzutage statt Revolution jetzt die Reformen durch Streiks und so, das ist ja geregelt, dann hat man versucht, die Kinder und die Frauen jetzt zu revolutionsfähigen Objekten umzubilden und hat es weitgehend erreicht in unserer Gesellschaft. Durch die feministische Bewegung und eben auch die antiautoritäre Bewegung. Aber beides führt zu großer seelischer Not in unserer Gesellschaft. Immer mehr Menschen, die haltlos sind, die verzweifelt sind, die im Drogenelend landen, die nicht mehr wissen, was rechts und links ist, was gut und böse ist. Wir können nur immer wieder Menschen helfen, die dann in der Seelsorge zu uns kommen und durch diese verderbliche Ideologie in ihrem Leben zerstört worden sind. Nein, die jungen Frauen sollen ihre Männer lieben und ihre Kinder lieben und nicht töten oder abschieben. Und weiter sollen sie besonnen sein, das gilt genauso für die Frauen, nicht im Zorn handeln, nicht im Affekt, auch in der Erziehung. Es sollte nicht sein, dass die Hand einfach ausrutscht unüberlegt. Wenn man die Kinder züchtigt, muss das wohl überlegt sein. Disziplinierung ist immer unter Gebet und in Weisheit und in Maßen zu üben. Nicht so, dass Kinder misshandelt werden. Das wollen wir als Christen natürlich auch nicht, aber wir müssen sie erziehen. Wir können sie auch nicht einfach laufen lassen und sagen, egal was du machst, ja, lauf einfach laissez-faire, laissez-aller und wie das alles heißt, diese falsche Erziehung. Nein, sie müssen in ihre Grenzen gewiesen werden, in einer liebevollen, aber auch deutlichen Disziplinierung. Und das sollte aber besonnen geschehen, nicht im Zorn. Das heißt auch, ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn. Das müssen wir auch Buße drüber tun, wenn wir nicht immer vielleicht so liebevoll gehandelt haben in der Erziehung, dass wir auch sagen, auch den Kindern, vergib mir, wenn ich manchmal im Zorn vielleicht zu hart war zu dir, auch in Worten, ja, sondern auch da wollen wir miteinander liebevoll umgehen. Aber Liebe setzt eben auch Grenzen. Und auch die Frau soll besonnen sein in allem, nicht nur in der Erziehung, auch in ihrem Leben, nicht in irgendwelchen Bindungen sich fangen lassen. Und Frauen sollen keusch sein. Was ist das jetzt für ein großes Thema? Möchte ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen heute, aber es dürfte jedem klar sein, dass dann, wenn eine Frau unkeusch ist, sie schuldig wird an allen Männern, die dadurch in Versuchung kommen. Da braucht man nicht die Schultern nur auf den Mann schieben, der dann irgendwelchen fremden Frauen nachschaut, sondern die Frau selber, die das herausfordert, ist dann genauso schuldig und hat das ja sogar verursacht. Deshalb, wir sagen immer unseren Schwestern in der Gemeinde, zieht euch so an, dass sich jetzt nicht alle nach euch umdrehen müssen. Mal ganz praktisch gesagt, wenn das geschieht, dann stimmt etwas nicht in der Kleidung. Auch eine schöne Frau, die muss sich nicht so anziehen, dass jetzt sie noch mehr auffallen muss. Und jede Frau ist in irgendeiner Weise schön und auch jeder Mensch, den Gott geschaffen hat. Aber wir müssen nicht uns herausputzen wie Pfauen, damit die Menschen abgelenkt werden, gerade auch im Gottesdienst vom Wort Gottes abgelenkt werden und auf ganz falsche, fleischliche Gedanken kommen. Da ist keine geistliche Atmosphäre mehr vorhanden. Und das gilt natürlich auch für den Alltag. Wir sollen auch in der Stadt nicht so herumlaufen, dass wir anderen zum Anstoß oder zum Fallstrick werden. Keuschheit ist heute leider weithin durch den Teufel zerstört worden. Es ist ja gerade sein Ziel, wie bei den besessenen Gadarenern, die Menschen auszuziehen. Das ist ein Zeichen von Besessenheit, diese ganze Pornografiewelle. Es sind auch meistens Besessene, die sich dafür hergeben und oder Drogenabhängige und was auch immer. Und da werden dann andere ins Verderben hineingezogen. Dann steht hier häuslich. Das ist auch etwas, was der Radikalfeminismus massiv angreift. Und den Frauen einredet, wenn ihr nur Hausfrau seid, dann fehlt euch was, ihr müsst euch verwirklichen im Beruf, ihr müsst möglichst viel außerhalb des Hauses sein, Haushalt, ja, wer macht denn dann? Der Mann, ja gut, dann werden die Rollen noch vertauscht und so weiter. Nun, versteht mich recht, ich will jetzt hier keine absolute Vorschrift machen, dass eine Frau nur sozusagen, in Anführungsstrichen nur Hausfrau sein sollte, aber sie sollte abwägen. Sie sollte auf keinen Fall ihre Familie vernachlässigen durch den Beruf. Die Familie sollte Vorrang haben. Ich möchte eine Stelle dazu lesen aus Sprüche 31. Da wird deutlich, wie viele Aufgaben Gott auch einer Frau zugeteilt hat. Es ist ja das bekannte Lied für die tugendhafte Frau. Und da steht ja, wie viele Aufgaben eine Frau wahrnehmen kann. Wir lesen es einfach mal ab Vers 10, Sprüche 31 ab Vers 10. Ich lese jetzt hier nach der Schlachterübersetzung. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes, und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen. Aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gut gedeiht. Ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie greift nach dem Spinnrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist wohlbekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tags. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Ist das jetzt eine nur Hausfrau? Nein, man sieht, wie viele Aufgaben hier beschrieben sind. Bis hin zu Handel, Besorgungen, Armenfürsorge und was alles eine Frau hier betreibt, als Salomo das hier uns überliefert hat. Oder Lemuel, das ist wahrscheinlich ja ein Deckname für Salomo in diesem letzten Kapitel. Jedenfalls ist nicht grundsätzlich verboten, dass eine Frau eine Ausbildung macht. Es ist im Gegenteil empfehlenswert. Man weiß ja auch nie, ob eine Frau heiratet und so weiter. Und sie sollte aber im Beruf nicht die Familie, die Kindererziehung vernachlässigen. Das ist meine Überzeugung vom Wort Gottes her. Also wenn man die Kinder dann schon mit einem Jahr in eine Krippe abschickt, bloß weil man schon wieder so schnell in den Beruf gehen müsste, dann stimmt etwas nicht. Ja. Das sollte man sich einigen. Und auch manche Männer bleiben zu Hause, dann wechseln sie vielleicht ab. Aber dass man da die richtige Gewichtung hat. An erster Stelle Gott, der Herr. An zweiter Stelle die Ehe und die Kinder. Dann auch die Gemeinde und dann der Beruf und alles Weitere. Heute ist es so, dass an erster Stelle der Beruf steht. Und die Karriere vor allem. Und dann kommt lange gar nichts mehr. Das ist die Verschiebung in unserer Gesellschaft. Aber an erster Stelle der Herr. Dann Ehe und Familie und Gemeinde, und hängt ja mit dem Herrn zusammen, und dann erst Beruf und Hobbys und alles Weitere irgendwann noch weiter hinten, wenn Zeit dafür ist. So möchte ich es einmal darstellen. Ich hoffe, dass es verständlich war. Nicht? Okay. Ja, wir müssen weiterkommen. Also, sie sollen ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich. Und dann heißt es in Vers 5, gütig. Also so wie es auch in Sprüche 31 stand, sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf, reicht ihre Hände dem Armen und vieles weitere. Also sie soll gütig sein, liebevoll, auch im Umgang mit den Kindern. Die Kinder sollen sie wirklich als eine liebevolle Mutter erleben, der Mann als eine liebevolle, fürsorgende Frau. Natürlich sollte der Mann auch liebevoll und fürsorgend sein, ein Geben und Nehmen in einer funktionierenden Ehe. Wie wunderbar, wenn das klappt. Leider ist heute ja nicht immer so, aber wenn das gut funktioniert, dann trachtet jeder danach, den anderen glücklich zu machen. Also eine gute Ehe beruht darin, nicht, dass ich unbedingt um jeden Preis glücklich werden will, ich, sondern dass ich meine Frau glücklich mache und auch sie wird mich dann wieder beschenken wollen mit ihrer Liebe und Hingabe. Möchte ich auch den jungen Eheleuten oder künftigen Eheleuten mitgeben, diesen Rat. Denkt immer daran, als Mann, was würde deiner Frau jetzt Freude machen? Es gibt ja so ein bekanntes Buch, die 5 Sprachen der Liebe, wo drin steht, wie jeder so seine Liebe auf seine Weise zeigt und wie der andere das vielleicht zeigt. Meine Frau zeigt es wieder ein bisschen anders als ich. Ja, ich schenke vielleicht öfter mal Blumen und so weiter und sie arbeitet sehr viel und räumt auf und bereitet das Bett und alles vor und die Wohnung. Und so hat jeder seine Sprachen der Liebe, um das auszudrücken. Gibt es ja Unterschiede, nicht? Und man muss erkennen, wie der andere oder dann die Frau eben das ausdrückt. Ja, man könnte, also es ist ein endloses Thema. Ich kann jetzt manches hier nur kurz erwähnen. Und dann steht hier, und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Ich möchte es jetzt gar nicht lange ausführen, ich habe es in anderen Bibelarbeiten schon ausführlicher gemacht. Ich lese dazu nur Epheser 5, diese Verse nochmal, ich habe es schon erwähnt vorhin, wo es heißt, Epheser 5, Vers 22, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und dann kommt die andere Seite, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige und sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Und so weiter. Ja, ist sicherlich bekannt und sollte auch bei Trauungen auch heutzutage noch gelesen werden, weil das ist die Grundregel für die Ehe. Wenn das nicht geschieht, wird das Wort Gottes verlästert und die Geschlechterrollen, die Gott zugedacht hat, werden vertauscht. Und da kann nichts Gutes daraus erwachsen. Wie gesagt, das habe ich an anderer Stelle ausführlich ausgelegt, deshalb möchte ich lieber jetzt weitergehen, weil die Zeit uns davonläuft. Vers 6 nun, ein Wort an die jungen Männer. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Da wird jetzt nur die Besonnenheit erwähnt, aber in allen Dingen. Junge Männer sind ja oft sehr aktiv. Auch die Hormone spielen dann oft verrückt. Man ist sehr lebendig und auch die Triebe, ja, und all diese Dinge, sie haben besonders auch damit zu kämpfen, in aller Regel. Und das Wort Gottes ermahnt junge Männer, sie sollen kein Opfer ihrer eigenen Triebe, ihres Trieblebens sein, sondern sollen besonnen sein, sie sollen den Herrn um Kraft bitten, auch um Enthaltsamkeit, gerade auch vor der Ehe, damit sie nicht in die Stricke Satans fallen. Sie sollen auch keine überstürzten Entscheidungen treffen im Leben, was die Ehepartnerwahl oder die Berufswahl angeht oder sonstige Dinge, sondern besonnen sein. Und dazu kann es gut sein, ältere Brüder um Rat zu fragen. Also nichts zu überstürzen. In allen Dingen besonnen sein. Auch was den Glauben angeht, einen gesunden, nüchternen Glauben von der Bibel her anzunehmen und nicht in irgendwelche Irrlehren hineinzutappen, die heute an jeder Ecke auf einen lauern, auch da besonnen sein und lieber alles 10-mal von der Bibel her prüfen, ob es auch wirklich mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Ich habe gestern Abend eine ausführliche Predigt über die Irrlehren gehalten, die heute so vielfältig auf uns einströmen. Und nun noch ein Wort hier an Timotheus. Timotheus ist ja auch jünger als Paulus, wohl eine Generation jünger, also ein relativ junger Mann noch zu dieser Zeit. Und so geht es gleich jetzt über auf die Person, nicht Timotheus, Entschuldigung, sondern Titus. Ich habe kürzlich Timotheusbriefe ausgelegt, deshalb bin ich immer noch im Timotheus. Aber hier haben wir natürlich den Titus, der auch eine Generation jünger war, wohl als der Apostel Paulus. Und dieser Titus, er soll sich selbst zum Vorbild guter Werke machen, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit. Hier sehen wir, Werke und Lehre sind zusammen. Das ist also Leben und Lehre, das sollte übereinstimmen, unverfälscht. Aber als erstes im Vorbild wird das Leben genannt und dann erst die Lehre. Wir sind ein Brief Christi. Das, was wir tun, wird von den Menschen gesehen. Und das sollte mit dem Wort Gottes übereinstimmen, auch wenn wir nicht vollkommen sind, aber wenn wir in der Bibel zu Hause sind, wenn wir den Herrn täglich um Kraft und Weisheit und Wegweisung bitten, wird er uns auch so leiten, dass wir Werke des Glaubens, Frucht des Geistes hervorbringen. Die Lehre soll unverfälscht sein, nichts hinzufügen, nichts hinwegtun vom Wort Gottes. Und Ehrbarkeit, also Würde, Ernsthaftigkeit, dass wir keine lächerliche oder mit Sünden behaftete Figur sind in der Öffentlichkeit, sondern die Menschen uns auch ernst nehmen und gerne zu uns kommen. Und weiter heißt es dann in Vers 8, auch jetzt über den Titus als Vorbild auch für uns, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Er soll also die gesunde Lehre haben, untadelig, damit der Feind nicht Grund habe, Lästerung zu verursachen bei den Menschen um uns herum. Wie schlimm, wenn einem Diener Gottes alles Mögliche nachgesagt werden kann, wenn es nicht stimmt, wenn es nur deshalb ist, weil er gläubig ist. Das können wir nicht verhindern. Geht uns auch so. Ich werde auch vielfältig verleumdet, bloß weil ich mit dem Herrn den schmalen Weg gehen möchte. Aber auch manchmal verleumdet aufgrund eigener Schuld. Und das tut dann natürlich auch weh, dass Menschen auch Dinge immer wieder herausholen, auch wenn das lange her ist und man Buße darüber getan hat. Aber schlimm ist es eben, wenn wirklich Grund da ist zum Lästern, wenn man vielleicht aktuell in Sünde lebt und die Menschen Grund haben, Böses nachzusagen. Das sollte nicht sein. Das sollte der Mensch umkehren, so wie der Titus, auch jeder Diener Gottes. Nun, es kommt noch eine Gruppe, den Sklaven, sage. Ich weiß, heute ist ein bisschen länger, ganzes Kapitel. Den Sklaven, sage. Gibt es heute auch noch Sklaven? Bitte? Wo? In anderen Ländern. Und was würde denn hier entsprechen dem, was in Vers 9 und 10 beschrieben ist in unserer Gesellschaft? Knechte. Knechte, Arbeitnehmer. Ja, natürlich. Damals, die Sklaven hatten auch gewisse Rechte. Es waren an sich auch Arbeitnehmer, aber die waren halt nicht frei. Heute kann man durch die Arbeit wechseln. Das war damals nicht so einfach möglich. Musste man freigekauft werden und entweder war man dann ein freier Herr oder hat sich einem anderen Herrn unterstellt als Diener oder Knecht oder Sklave. Und es gab ja viele Christen im Römischen Reich unter den Sklaven, so wie auch heute in Indien sich von der unteren Kaste die meisten bekehren, also in der Relation, weil die haben gar keine Rechte im hinduistischen System. Die Parias, die Aussätzigen sozusagen, dort symbolisch verstanden. Und im christlichen Glauben bekommen sie Würde. Ja? Jeder Mensch ist vor Gott genau gleich viel wert. Da gibt es keinen Unterschied zwischen höheren und geringeren Kasten. Und die Sklaven damals, hier wird jetzt nicht dazu aufgerufen, die Sklaverei abzuschaffen, aber doch hat, sage ich mal, das Christentum in der Geschichte wesentlich dazu beigetragen, die Sklaverei zu überwinden. Ich erinnere an William Wilberforce, der gekämpft hat im englischen Parlament viele Jahre lang und ich glaube kurz vor seinem Tod hat es sich dann durchgesetzt, ja, diese Abschaffung der Sklaverei. Es gibt auch einen Film drüber, ich habe es hier in der Bibliothek liegen gesehen, über diese Abschaffung der Sklaverei durch einen Christen maßgeblich bewegt. Aber wir können sagen, heute ist es bezogen auf Arbeitnehmer. Wie verhalten wir uns als Arbeitnehmer in unserem Betrieb gegenüber unseren Chefs, Kapos oder wie auch immer, oder Lehrern in der Schule, Professoren in der Hochschule? Hier steht jetzt, den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen. Erstmal. Was ist das für ein Arbeitnehmer, der dauernd aufbegehrt gegen seinen Chef und sagt, das mache ich nicht, dazu habe ich keine Lust, das sehe ich anders. Wie lange wird er im Betrieb sein? Nicht lange, ja, zu Recht nicht lange. Und wenn dann noch bekannt ist, dass der Christ sein will, was wird das für ein Zeugnis sein in dem Betrieb? Ja, wenn die Christen alle so sind, dann wollen wir keine Christen werden, werden dann die Kollegen oder der Chef sagen. Das ist ja nur aufsässig, rebellisch, ungehorsam, dem kann man gar nichts sagen, lässt sich nichts sagen. Ja, was ist denn das? Also ihr versteht, als Angestellter, Arbeitnehmer, man soll ein gutes Zeugnis, einen guten Leumund haben, dass man treu die Arbeit ausführt, dass man Vertrauen hat, dass der Chef das schon einem richtig sagt. Ja. Und hier steht sogar, in allen Dingen sich unterordnen, ihnen gefällig sein, nicht widersprechen. Nun müssen wir natürlich das Wort Gottes im Gesamtzusammenhang wissen. Es gibt ja immer in allen Fällen eine Ausnahme, die diese Aussage hier schlägt sozusagen oder durchbricht. Welche ist das? Ja, genau, Apostelgeschichte 5, 29, wenn was gegen den Willen Gottes gefordert wird. Und damals haben sie verlangt, dass sie nicht mehr missionieren dürfen, die Apostel, hat der Hohe Rat verlangen wollen. Dann hat Petrus dem Hohen Rat in Jerusalem entgegengehalten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da, wo es gegen das Wort Gottes geht, gegen das Gewissen als Christ geht. Also wenn jetzt ein Arbeitgeber von euch verlangen würde, ihr müsst lügen, ihr müsst die Steuererklärung fälschen, ihr müsst sagen, der Chef ist nicht da, obwohl er daneben dran sitzt, dann habt ihr ein Problem, wenn er da mitmacht. Dann ist es besser, man sagt vorher, bei der Vorstellung, übrigens, ich bin Christ, ich versuche ehrlich zu sein, ich mache keine krummen Dinger. Ja. Wenn es ein, sage ich mal, seriöser Arbeitgeber ist, wird er sich darüber freuen. Wenn es aber ein, sag mal, krummer Hund ist, ja, dann wird er sagen, oh nee, Entschuldigung, sie kann ich nicht gebrauchen. Und dann weiß man auch schon, wie man dran ist. Es ist besser, eine Stelle dann nicht zu bekommen, als ein ganzes Leben oder eine lange Zeit lang mit Gewissensqualen in das Büro oder an den Arbeitsplatz gehen zu müssen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ja? Also prüft vorher, was ihr macht, auch an eurem Arbeitsplatz. Und wenn man mal angefangen hat zu lügen, dann nimmt das kein Ende mehr irgendwann. Und dann muss man später, früher oder später kündigen oder seinen Glauben verleugnen. Und das ist schlimm. Es wird daher auch nicht ungestraft lassen. Also, unterordnen, außer da, wo es gegen das Wort Gottes steht. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Aber natürlich gleichzeitig kein Querulant sein, der alles besser weiß und nichts ausführt, was der Chef einem sagt. Das ist ein sehr schlechtes Zeugnis. Und dann weiter, Vers 10, das sollte an sich selbstverständlich sein. Sie sollen nichts veruntreuen, also nichts mitgehen lassen, stehlen, entwenden. Und liebe Geschwister, es fängt schon an bei einem Bleistift oder beim Spitzer. Es wird sehr genau beobachtet. Sollte da auch in kleinen Dingen treu sein. In wie vielen Gewissen hat schon so Bleistift gebrannt? Es ist ja nur ein Bleistift oder ein Kugelschreiber oder was auch immer. Aber manchmal wird man ja getestet sogar, ja, lässt er das jetzt einfach mitgehen und so weiter. Ich habe manchmal schon angerufen, wo ich aus Versehen Kugelschreiber irgendwo eingesteckt habe, habe gesagt, du, ich habe da einen Kugelschreiber eingesteckt, war mir gar nicht bewusst, ob ich den zurückschicken soll. Und wenn die Leute dann sagen, ist okay, kannst du behalten, ja. Aber man hat es dann wenigstens geklärt. Man sollte auch da in kleinen Dingen treu sein. Also nichts veruntreuen. Bei Amazon ist ja bekannt, haben sie ganze Security-Mannschaft eingesetzt, damit die Leute da nichts mitnehmen. Das wird dann schon wieder fast übertrieben mit Überwachung, aber aus schlechten Erfahrungen heraus, wo da so ein Riesenangebot ist, man traut den Leuten heutzutage nicht mehr. Aber wie schön, wenn es Christen gibt, wo der Arbeitgeber wissen darf, auf den kann ich mich verlassen. Und deshalb auch Vers 10, sie sollen sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes unseres Heilands Ehre machen in allen Stücken. Jetzt könnte ich hier abschließen, denn die Verse 11 bis 15 habe ich in mehreren Predigten schon ausführlich ausgelegt. Aber ich möchte jetzt nichts auslassen, deshalb ganz kurz auch dazu noch ein paar Sätze, weil ihr habt ja diese Predigten noch nicht gehört. Morgen mache ich ja schon mit Kapitel 3 weiter, aber auch ja nur noch einen Abend zum Titusbrief. Aber kurz deshalb nur einige Hinweise noch zu Vers 11 bis 15. Hier, das ist an sich der Kern des Titusbriefs, was hier steht. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Hier geht es um Christi Menschwerdung, dass der Erlöser in die Welt kam, in Bethlehem. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Sozusagen Christi Geburt, oder wie man heute sagt, Weihnachten, klingt jetzt hier an, ne? Und diese Gnade ist erschienen und sie nimmt uns in Zucht oder erzieht uns, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Hier wird nochmal zusammengefasst, für jeden Menschen sich abzusondern von der Sünde in der Welt. Das ist der Begriff Heiligung, dass wir Jesus ähnlicher werden, also allem, was fleischlich ist, ungöttlich absagen. Und dann klingt in Vers 13 die Hoffnung an. Wir stehen ja jetzt praktisch zwischen Weihnachten und Wiederkunft, wenn man so will, oder Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu. Wir warten, dass der Herr wiederkommt. Das ist diese selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes Jesus Christus. Und in Vers 14 wird nun das Zentrum angesprochen des Heils. Es sind also viele Ermahnungen hier in diesem Brief an die jüngeren Menschen, die älteren Menschen. Aber hier ist nun das Zentrum. Vers 14, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Hier erklingt Golgatha. Das ist die Basis überhaupt, um ein gehorsames Leben als Christ zu führen. Wir können es ja nicht aus eigener Kraft tun, allein durch die Gnade Jesu Christi, indem er am Kreuz uns reingewaschen hat durch sein Blut und durch die Auferstehung nun zum Himmel gefahren ist, dann später, und den Heiligen Geist gesandt hat, der in uns wohnt und sich nun ein Volk reinigt zum Eigentum, das eifrig ist zu guten Werken, das Eigentumsvolk, die Gemeinde. Also hier klingt alles an in diesen wenigen Versen, von Christi Geburt bis Wiederkunft, die Zubereitung der Gemeinde, dass sie bereit ist, gereinigt und geheiligt, wenn der Herr erscheint. So kann es in wenigen Sätzen in Gottes Wort zusammengefasst werden. Jedes Wort hat eine tiefe Bedeutung in der Heiligen Schrift. Und nun der abschließende Vers in diesem Kapitel. Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten. Ja, warum dieser Hinweis? Wahrscheinlich war er eben noch jünger, der Titus. Und es heißt auch bei Timotheus einmal, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Es gibt jüngere und ältere Brüder, die in den Gemeinden dienen. Das Alter ist jetzt nicht ausschlaggebend. Es soll zwar kein Neuling sein, nicht zu jung, aber eine gewisse Reife. Und wenn es von Gottes Geist eingegeben ist, wenn es mit Gottes Wort begründet und gedeckt ist, dann, wenn das wirklich treu weitergegeben wird, soll niemand den Boten Gottes verachten. Denn Gott spricht durch ihn. Wenn jemand jetzt das, was Titus auf Kreta weitergibt, wenn ihn deshalb jemand verachtet, dann würde er sich gegen Gott und seine Offenbarung stellen. Und das soll nicht sein. Deshalb nochmal dieser Hinweis, niemand soll dich verachten. Wer jetzt diese Botschaft verachten würde, der würde Gott, den Herrn, verachten. Und wenn wir in Vollmacht etwas weitersagen, was von Gottes Wort eindeutig gedeckt ist, dann kann zwar sein, dass Menschen widersprechen, aber sie widersprechen dann nicht dem Prediger, sondern dem Wort Gottes. Und das muss dann jedem klar sein. Wir sind fehlbar. Aber das, was in der Heiligen Schrift steht, ist irrtumslos und unfehlbar. Und wenn wir das weitergeben, können Sie noch so viel widersprechen in diesem heutigen Zeitgeist. Wir haben Beispiele gehört heute, aber wir haben hier Gott und sein Wort auf der Seite und deshalb wollen wir mutig vorangehen, auch wenn sie uns bekämpfen, beschimpfen, verleumden. Aber Jesus ist Sieger und er kommt bald und darauf freuen wir uns. Amen.